So, wir gehen wieder in den ersten Petrusbrief, aber bevor wir weitermachen, habe ich mir gedacht, kurze Gelegenheit für euch, wenn ihr Fragen habt oder nochmal wo nachhaken wollt, könnt ihr es gerne jetzt machen.
Ich habe noch einen Gedanken gehabt zu deinen Ausführungen wegen Petrus, ob es wirklich von ihm geschrieben ist, an diese Diskussionen. Für mich hat sich das noch gar nicht so lange eigentlich nochmals geklärt und erhärtet. Und zwar diese Sichtweise, Petrus hat vermutlich, war vermutlich oder absolut möglich Analphabet. Also er konnte weder richtig lesen noch schreiben und hat deswegen ganz sicher einen Schreiber gehabt, wie unzählige andere, der Lehrer, Propheten und Apostel, die wir in der Bibel kennen. Und der hat sich sicher nicht einen Schreiber genommen, der
schlecht Griechisch konnte. Genau.
Der die Sprachen kannte und er hat diktiert. Seine Art ist rübergekommen, oder? Seine Ausdrücke und der andere hat das aber in perfekter Sprache dann übersetzt und die Briefe so geschrieben. Und so ist es absolut verständlich, dass man erkennt, wer es geschrieben hat oder wer es diktiert hat.
Genau. Also es ist ein weiteres Argument, warum das gute Griechisch vom ersten Petrusbrief nicht dagegen spricht, dass Petrus selbst der Autor ist, wie es behauptet. Und es wird ja in Kapitel 5, Vers 12 der Silvanus erwähnt. Und er schreibt dadurch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben. Und der Silvanus könnte der sein, der den Brief überbringt, könnte aber auch der sein, der als Sekretär für Petrus geschrieben hat. Könnte sein. Jetzt hast du gesagt, dass Petrus wahrscheinlich Analphabet war. Das glaube ich persönlich nicht. Also ich glaube, dass die normale Schulbildung war für Buben, dass sie das Alte Testament auswendig gelernt haben. Also die ersten 5 Bücher Mose und so in der Schule Bildung empfangen haben. Das denke ich eher, aber sogar wenn er Analphabet gewesen wäre, steht das Argument trotzdem noch da, könnte jemand für ihn mit gutem Griechisch das so geschrieben haben. Genau. Der Silvanus wird erwähnt, genau. Ja, das war in der damaligen Zeit nicht so ungewöhnlich, genau. Und dann hat er bei einem Brief noch selber mit dem eigenen Handschrift da nochmal unterschrieben, damit man weiß, es kommt wirklich von ihm. Genau, die Autorität von Petrus steckt dahinter und Man merkt es auch daran, dass er da jetzt nicht groß auftrumpfen muss. Er muss sich nicht so wahnsinnig vorstellen. Jeder kennt ihn, ja. Und er muss jetzt auch nicht sich besonders groß machen da. Weil manche sagen, ja, er schreibt zu wenig über sich. Er schreibt einfach zum Beispiel in Kapitel 5, beschreibt er sich in Kapitel 5, Vers 1 als den Mitältesten. Er sagt zu den Ältesten in den Gemeinden, an die er da schreibt, tut euren Dienst und ich schreibe euch das jetzt nicht, weil ich so als, ich schreibe nicht als Papst, er war nicht der Papst, es hat kein Papstamt gegeben, das ist nicht vorgesehen im Neuen Testament, sondern einfach ein Mitältester. Das ist ja das Interessante, dass er da sich da nicht irgendwie das so raushängen lassen muss, aber er sagt trotzdem in Kapitel 1, Vers 1, dass er ein Apostel ist. Er ist ein Zeuge der Leiden des Christus und auch der Auferstehung gewesen. Jesus hat ihn beauftragt, berufen und befähigt, für ihn zu sprechen. Und deswegen kümmert er sich auch um Leute, die ganz weit weg sind und jetzt Ermutigung brauchen durch seinen Brief. Ja, gibt es sonst noch irgendeine Bemerkung oder Frage? Gut, dann möchte ich mit euch einfach noch jetzt ein bisschen mehr in den Text eintauchen. Jetzt haben wir so einen großen Bogen gespannt, um was es vor allem geht in dem Brief und wer das an wen geschrieben hat. Ein bisschen eine Zusammenfassung haben wir auch schon gehabt durch dieses Modell da. Und jetzt wollte ich einfach mir nochmal bei dem Punkt einhaken von der Identität. Muss ich mich wieder voll konzentrieren, dass ich das richtig schreibe. Identität. Identität. Ich finde, das ist wichtig, dass wir das mitnehmen. Wer sind wir? Wer sind wir wirklich? Wir sind Gottes auserwählte Familie. Also er schreibt da in 1. Petrus 1, lese ich mal vor, ab Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereit steht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Also er preist Gott, das Ganze fängt mit einem Lobpreis an Gott an. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das Ganze bis Vers 12 ist einfach ein Lobpreis. Und wofür preist er ihn jetzt? Er preist ihn für die Rettung. Also gerettet, wir sind gerettet. Und zwar, das Erste ist die Sicherheit. Das ist so sicher, wie wir gerettet sind. Ich finde das so cool, weil da steht eben, dass das Ganze von Gott, dem Vater, ausgeht. Nicht von uns hängt die Rettung ab, sondern die Initiative trifft Gott selber. Warum? Weil er so barmherzig ist. Also das Ganze ist im Wesen Gottes begründet. Wie er ist barmherzig. Er möchte, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen frei werden von Schuld, dass diese Trennung zwischen Gott und Mensch überwunden wird. Und dann steht da uns wiedergeboren. Also das Erste ist eben, wie Gott ist. Er ist barmherzig. Dann, was er getan hat. Diese neue Geburt hat stattgefunden. Und ich meine, jetzt kurz zum Nachdenken, was macht ein Baby bei der Geburt? Nein, das ist ja noch nicht geboren, nach der Geburt schreit es. Und dann ist es gierig nach der reinen Milch des unverfälschten Wortes. Kapitel 2, Vers 3. 2, Vers 2. Aber während der Geburt wird es geboren. Okay. Die Mutter muss alles machen. Nicht das Baby. Das Baby kann nicht recht viel tun. Und genauso ist es ja bei uns auch. Gott hat was gemacht, nicht ich. Und da steht, wie er es gemacht hat. Er hat uns lebendige Hoffnung gegeben durch die Auferstehung von Jesus. Christus aus den Toten. Gut, was hast du gemacht, damit Jesus von den Toten aufersteht? Nix, wieder nix. Ich hoffe, ihr merkt das Thema jetzt. Das wiederholt sich, oder? Was kann ich machen, damit Gott barmherzig ist? Nichts, so ist er. Was kann ich machen, um geboren zu werden? Nichts. Er macht die Geburt. Was kann ich machen, damit Jesus von den Toten aufersteht? Das ist ja schon lang passiert. Ich kann nichts machen. Das ist alles unabhängig von mir. Die Rettung ist sicher, nicht wegen mir, sondern wegen Gott. Wegen dem, wie er ist und was er getan hat. Und die Auferstehung von Jesus, das ist jetzt nicht so, dass ich stehe in der Früh auf und bin gut drauf und denke mal, Jesus ist auferstanden. Halleluja, es stimmt. Morgen stehe ich auf und bin schlecht drauf und denke mal, oh, Jesus ist vielleicht doch nicht auferstanden. Okay. Welche von den zwei Sätzen hat irgendeinen Einfluss darauf, ob Jesus auferstanden ist oder nicht? Null. Das ist unabhängig von mir passiert. Das ist etwas, das außerhalb von mir ist. Ja? Die Wahrheit von dem, was wir glauben, hängt nicht von mir ab, von dem, wie es mir geht, wie ich drauf bin, was ich Gutes oder Schlechtes erlebe, sondern es hängt von Gott ab, von objektiven historischen Tatsachen. Und bei der Auferstehung von Jesus, das ist so toll, was das für nachvollziehbare Spuren in der Geschichte hinterlassen hat. Da muss man nicht irgendwie Augen zu und durch, sondern da weiß man, Jesus ist wirklich gestorben am Kreuz. Die Römer haben das gewusst, wie man das macht, jemanden umzubringen am Kreuz. Und das wissen wir sogar aus der römischen Geschichtsschreibung, dass Jesus unter Pontius Pilatus hingerichtet worden ist. Das hat nie jemand bezweifelt. Jesus ist gestorben. Dann das Nächste, was wir wissen, ist, das Grab war leer. Am Ostersonntag war das Grab leer. Woher wissen wir das? Ja, in der Antike hat das auch niemand bezweifelt. Es ist nie ein Zweifel aufgekommen, dass das Grab leer wäre. Man muss sich ja nur vorstellen, was wäre denn, wenn das Grab voll gewesen wäre. Ja, dann hätten die jüdischen Behörden oder die römischen Behörden raus zum Grab, Leiche raus, dreimal durch Jerusalem, Christentum für immer beendet. Die hätten da nicht lang gegen die Christen kämpfen müssen. Das wäre ganz einfach gewesen. Das Grab, das haben sie aber nicht tun können, weil das Grab war leer. Und das Nächste, was wir wissen, ist, Jesus ist Menschen erschienen. Da gibt es Leute, die behaupten, dass Jesus ihnen erschienen ist, nach seinem Tod. Und das war nicht nur einer, der vielleicht vorher sich kurz den Kopf noch irgendwo angehaut hat. Nein, Jesus ist Einzelnen und Gruppen erschienen. Er ist Gruppen von 200 bis 500 erschienen. Er ist Männern erschienen und Frauen erschienen. Er ist Freunden erschienen und Gegnern, mit Vorankündigung, ohne Vorankündigung, in einem Haus, im Freien, in der Stadt, am Land, auf dem Weg, an einem See, auf einem Berg. Er ist gegangen, er hat gesprochen, ist gesessen, er hat gegessen, man hat ihn hören, sehen und berühren können. Das berichten diese Menschen. Und sie berichten es zu einer Zeit, wo sie selber noch gelebt haben und die ganzen anderen Zeugen auch gelebt haben. Und er ist nicht nur Freunden erschienen, sondern auch Gegnern. Also aus dem Neuen Testament wissen wir zum Beispiel, dass die Familie von Jesus ziemlich skeptisch war. Die haben da gehört, er isst nicht regelmäßig und außerdem hat er gerade 12 Apostel berufen. Ich glaube, jetzt ist er durchgeknallt. 12 Stämme in Israel, 12 neue Stämme. Was hat der da dafür? Wir müssen ihn nach Hause holen. Das steht im Markus-Evangelium. Sie haben gedacht, er ist durchgedreht. Oder im Johannesevangelium wird klar, dass die Brüder von Jesus sich über ihn lustig gemacht haben. Die haben das nicht geglaubt, was er da behauptet. Und dann wissen wir aus der Geschichtsschreibung, dass der Bruder von Jesus, Jakobus, bereit war, für sein Glauben sein Leben einzusetzen. Sein Glauben, dass Jesus der auferstandene Messias ist. Dass Jesus Gott ist. Viele von uns haben vielleicht einen Bruder oder eine Schwester. Was würde es brauchen, dass du glaubst, dass dein Bruder Gott ist? Was müsste da passieren? Das ist bei Jakobus passiert, okay? Ja, Paulus berichtet es im 1. Korinther 15. Er erschien Jakobus. Josephus berichtet uns von diesem Jakobus. Flavius Josephus in der jüdischen Geschichtsschreibung berichtet von dem Jakobus, dass er umgebracht worden ist. Und dass er der Bruder von Jesus war, dem sogenannten Christus. Dann ist Paulus erschienen. Paulus sagt selber, dass er ein Feind war von diesem Christus. Und plötzlich ist er da und nichts kann ihn abbringen davon, der größte Fürsprecher für diesen Christus zu sein. Was ist denn da passiert? Paulus sagt uns, was passiert ist. Er erschien mir. Also es gibt historische Tatsachen. Jesus ist wirklich gestorben, das Grab war leer. Und es gibt diese Berichte über ihn. Welche Hypothese, welche Erklärung erklärt das am besten? Die beste Erklärung dafür ist natürlich, er ist wahrhaftig auferstanden. Man muss nicht Augen zu und durch bei unserem Glauben. Es gibt wirklich gute Gründe. Die finde ich echt total überzeugend. Und die Auferstehung ist eben echt eine überzeugende Sache in meinen Augen. Und das hängt eben nicht von mir ab, ob Jakobus an Jesus glaubt hat oder nicht. Das hängt nicht davon ab, ob ich heute gut drauf bin oder schlecht drauf bin. Das ist unabhängig von mir. Die Erlösung ist unabhängig von mir und sie ist sicher. Das ist so super, dass wir eine Hoffnung haben, die lebt. Das ist so anders wie die damalige Zeit. In der damaligen Zeit haben die Leute gesagt, das Beste für einen Menschen ist, nicht geboren zu werden. Und das Zweitbeste für einen Menschen ist, bei der Geburt zu sterben. Die haben nicht gern gelebt in dieser Welt des Leidens. Die haben keine Hoffnung gehabt. Die Antike war geprägt von einer tiefen Traurigkeit. Und jetzt gibt es da Leute, die haben Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, weil der Jesus wirklich auferstanden ist. So anders ist das, was wir glauben. Unsere Rettung ist so wahnsinnig sicher und wir sind gerettet, das finde ich also super, in Kapitel 1, Vers 4, zum unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbteil. Das hört nie auf, das kann man nicht kaputt machen, das rostet nicht und ist dann hin. Gott hat es im Himmel für uns aufbewahrt und wir werden für das Erbteil aufbewahrt, dafür aufbewahrt, dass wir bei Jesus sind im Himmel, in der Kraft Gottes durch den Glauben. Das ist auch so sicher, was er nämlich jetzt tut, ist. Er bewahrt uns, steht da. Wir werden in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt zur Rettung. Das ist doch so super, wie sicher die Rettung ist, oder? Und dass das nicht von mir abhängt. Wenn du Jesus vertraust, und da geht es nicht darum, großer Glaube, kleiner Glaube, das war ja beim Petrus auch kein großer Glaube. Wenn du ihm vertraust, dann macht er den Rest. Die Rettung ist sicher und hängt nicht von dir ab, Gott sei Dank. Manche denken dann, ja, der Glaube ist halt das, was ich noch leisten muss. Ganz fest glauben, das muss ich jetzt machen. Aber viel ein besseres Bild für das, was Glaube ist, ist, wenn der Skispringer oben sitzt auf dem Balken und runterspringt, was macht er dann? Dann macht er so. Und los geht's. Die Schwerkraft macht den Rest. Ja? Das ist dein Beitrag. Mehr ist es nicht. Und das hängt eben nicht davon ab, dass, ob dein Glaube jetzt reicht oder nicht. Gott ist in dir am Wirken, wenn du Jesus vertraut hast. Und dann ist das Nächste bei der Rettung die Erfahrung, die wir da machen. Weil das ist schon trotzdem wahr, dass wir manchmal aufstehen und gut drauf sind oder manchmal aufstehen und schlecht drauf sind. Und wie erfahren wir diese Rettung in den Versen 6 bis 9 darin, diese ganze Sicherheit der Erlösung, die Gott macht, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Da wundert sich der Petrus irgendwie, oder? Das sind die ganzen Typen, die Jesus gar nicht gesehen haben. Er hat ihn gesehen. Kein Wunder, dass er ihn liebt. Aber ihr liebt ihn auch, obwohl ihr ihn gar nicht gesehen habt. Toll. An den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Wir sehen ihn ja nicht dauernd. Trotzdem vertrauen wir ihm. Über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Also diese Erfahrung, die wir haben, ist Freude und Leid. Es ist beides da. Riesengroße Freude darüber, dass Jesus uns wiedergeboren hat, dass wir sicher sind. Riesengroße Freude über diesen Jesus. Ich meine, im ersten Petrusbrief ist es so, ein Freund von mir, mit dem ich das zum ersten Mal gelesen habe, der hat gesagt, immer wenn er von Jesus schreibt, passiert bei ihm ein Dammbruch und er kann gar nicht mehr aufhören. Über ihn zu jubeln und über ihn zu staunen und über ihn zu reden, mehr zu schreiben. Riesengroße Freude über Jesus. Der ist so anziehend, wenn man sich mit Jesus beschäftigt. Der ist so attraktiv, der ist so ungewöhnlich. Der macht so solche Sachen, die keiner von uns draufkommen würde ohne ihn und damals auch niemand draufkommen ist. Wenn man sich mit Jesus beschäftigt, dann fängt man an, sich in ihn zu verlieben, da bin ich mir ganz sicher. Und da freuen wir uns. Aber wir sind auch traurig. Das passiert auch in der Zeit, dass wir, wenn es sein muss, wie es da steht in Vers 6, und manchmal muss es anscheinend sein, betrübt werden. Und er sagt, das ist dazu da, damit eure Glaube sich bewährt. Er wird euch durchtragen und dann werdet ihr sehen, der Jesus hat mich da durchtragen. Da werden wir morgen am Vormittag noch mehr drüber reden, nachdenken über diese Sache mit dem Leid. Was tut Jesus, wenn wir leiden? Was macht er da? Aber wir werden am Ziel ankommen, sagt er da. Wir erreichen das Ziel des Glaubens. Die Rettung hat ja drei Zeiten. Wir sind gerettet worden, Wir werden jetzt gerade gerettet und wenn Jesus wiederkommt, werden wir gerettet werden. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und eines Tages sind wir endgültig fertig gerettet. Sie erreichen das Ziel. Und dann jubelt er noch darüber, wie groß die Besetzung ist. Oder dieses, ich habe das mal genannt, das Panorama der Errettung. Weil wenn du leidest, wenn du traurig bist und wenn es eben nicht nur alles Freude ist im Leben, dann kriegt man manchmal so einen Tunnelblick und man schaut nur mehr so. Und er weitet jetzt diesen Blick und er sagt, schaut euch mal das an, was da alles für eine riesengroße Besetzung am Werk ist bei deiner Rettung. Ab Vers 10, im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Da sind die Propheten im Alten Testament schon dran gewesen, an dem, was ihr jetzt erlebt. Und sie haben geforscht, auf wen oder auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete. Jesus ist schon im Alten Testament aktiv gewesen. Und die Herrlichkeiten, also die Leiden, die auf Christus kommen sollten und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte, ihnen wurde es geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten. Die Propheten haben für euch geweissagt. Das ist so irre. Diese ganze Besetzung, die hat so eine Richtung auf uns irgendwie. Die Propheten prophezeien. Im Hinblick auf das, was euch jetzt verkündet worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündet haben. Da waren Leute da, die haben dir zum ersten Mal was von Jesus erzählt. Haben es für euch gemacht. Und die haben das im Heiligen Geist gemacht, der vom Himmel gesandt worden ist, damit Menschen wie ihr Jesus kennenlernen könnt. In welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Die Engel feiern ja immer fest, wenn jemand gläubig wird. Die wollen sowas sehen, mehr Gnade im Leben von Menschen. Und das ist so dieses gigantische Riesenpanorama vom Alten Testament bis zu den Engeln und dem Heiligen Geist und Menschen, die dir Jesus verkündigt haben. Alles wirkt irgendwie auch dazu, dass du das Evangelium hörst und Jesus kennenlernst. Und darüber freut sich Petrus und darüber jubelt er und das ist unsere Identität. Wir sind neu geboren. Und wenn man neu geboren ist, dann geht es gleich nahtlos weiter. Dann können wir jetzt in eine neue Familie. Das heißt, wir haben einen neuen Vater, oder? Geburt, da hat man dann einen Vater. Wir sind gehorsame Kinder, Vers 14. Wir rufen den als Vater an, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet. Und wenn man in dieser Familie ist mit dem neuen Vater, dann ist, wenn man drüber nachdenkt, dann sollte man da so eine Art Familienähnlichkeit feststellen können bei uns. Sagt er. Es soll sich durch das ganze Leben hindurchziehen. Wenn Gott sagt, seid heilig, denn ich bin heilig, dann kommt es aus einer Stelle im Alten Testament, wo es um alles Mögliche geht, von Sozialversicherung bis Bauvorschrift. Umgang mit Ausländern, das ganze Leben wird da in dem Kapitel, wo dieser Text her ist, den er da zitiert, alles wird da mit einbezogen. Und da soll sich einfach eine Ähnlichkeit durchziehen durch unser Leben. Unsere Familienbeziehungen, unsere Zeitplanung, unsere Prioritäten, unsere Unternehmensethik, wie man Feedback gibt. Das ganze Leben wird da in diesem 3. Mose 19, wo dieser Satz her ist, betroffen. Und wenn er unser Vater ist, dann leben wir voller Ehrfurcht vor ihm in der Fremde. Wir leben ehrfürchtig in der Fremde. Wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, steht da in Vers 17. Und dann haben wir auch, also das ist ein Ei, das ist ein Ei und das ist ein Ei. Super, gell? Echte Liebe, Es hat halt nicht gescheit funktioniert mit den Worten. Echte Liebe zueinander. Und wir sind in einer neuen Familie hineingeboren. Und dann sagt er, ja, und jetzt, wo ihr da hineingeboren worden seid, Vers 22, habt ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt. Liebt einander aus reinem Herzen. Wir sind in einer neuen Familie drinnen, durch diese Neugeburt. Also eine Geburt passiert, jetzt haben wir einen neuen Vater, der erwartet Familienähnlichkeit, dass wir ehrfürchtig leben in der Fremde und dass wir echte Liebe zu den Geschwistern haben. Und dann geht es noch weiter. Es geht noch weiter damit, dass wir, weil er unser Vater ist, sind wir seine Babys. Achso, das schreibt man so mit Y und S. So, Gottes Babys sind wir. Kapitel 2. Seid wie neugeborene Kinder. In der Bibel steht irgendwo, dass man nicht so bleiben soll wie Kinder. Aber in gewisser, und das stimmt, Menschen sollen wachsen, reifen in gewisser Hinsicht. In gewisser Hinsicht, und das ist diese Hinsicht da, bei einem gewissen Aspekt soll man Babys bleiben. Und was ist das für ein Aspekt? Was machen Babys? Was erwartet man von Babys? Was ist deine Erwartung an ein Baby? Ja, genau. Ja. Du erwartest nichts, keine großen Leistungen, ein paar Sachen erwartet man sich schon. Sie sollen wachsen. Oder? Das ist eigentlich eine Erwartung. Also, wenn ein Baby nicht hungrig ist nach dem, was es wachsen lässt, dann ist, na, stimmt das nicht, dann ist irgendwie krank. Dann geht es ihm nicht gut. Und das ist eben auch bei Gottes Babys so. Babys, Gottes Babys sollen gierig sein nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit sie dadurch zur Rettung wachsen. Gott erwartet es von uns, dass wir hungrig sind nach dem, was uns wachsen lässt. Die reine Milch des Wortes, übersetzt der Luther. Finde ich cool, weil diese unverfälscht, das Wort unverfälscht, da kommt das Wort für Wort vor. Und er erwähnt es ja gerade davor, dass wir wiedergeboren sind durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das Wort Gottes wird die wachsen lassen. Danach sind wir gierig. Und dann das Nächste, was wir sind Gottes Bausteine. Also das, die Bilder wechseln wild durcheinander da. Er ist der lebendige Eckstein. Steht da. Und jetzt kommen wir zu ihm kommend, Vers 4. Und dann werden wir so wie er auch lebendige Steine. Okay? Petrus denkt da an einen Tempel, an den Tempel. Natürlich denkt er an den Tempel. Der Tempel wird gebaut aus Steinen. Aber was ist der Tempel im in der neuen Zeit, die Jesus eingeläutet hat? Das sind Menschen. Menschen, lebendige Steine. Ein lebendiger, neuer Tempel aus lebendigen Steinen. Und dann wechselt es, also er sagt, lasst euch als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Das heißt, jeder von uns, wenn Gott uns wiedergeboren hat, unser Vater ist, wenn wir seine Babys sind, sind wir auch seine Bausteine. Und dann sagt er, lasst die bauen, lasst die einbauen in so einen Tempel. Mach mit in einer Gemeinde. Es gibt keine Christen ohne Gemeinschaft. Das geht nicht. Das hat Gott nicht vorgesehen. Lass dich einbauen irgendwo. Mach irgendwo mit. Also bei mir war das ja so, kann mein ehemaliger Pastor das bezeugen, dass ich jahrzehntelang nur als Zuschauer in die Gemeinde gegangen bin. Ich habe so eine Art Kinoverständnis gehabt. Ich gehe da rein und schaue mal, was mir da so angeboten wird. Als Konsument. Und immer wenn mich wer gefragt hat, das war natürlich nicht das Ziel der Gemeinde für mein Leben. Aber ich war einfach sehr schnell damit, solche Fragen abzuwimmeln. Wenn mich wer gefragt hat, möchtest du mal da mitmachen, dann habe ich sofort gewusst, nein, das geht nicht, weil. So war ich ganz schnell. Also denken, irgendwelche Gründe erfinden, warum er jetzt da nicht mehr einbauen lassen kann und mitmachen kann in dem Bau. Da war er gut drauf. Ist mir schnell was eingefallen. Und irgendwann mal bin ich draufgekommen, als Student in Innsbruck, ich habe ja einen Reflex. Ich sage immer automatisch Nein bei solchen Sachen. Ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Hinterher denke ich schnell, warum ich Nein gesagt habe und um mich zu rechtfertigen. Aber in Wahrheit ist das einfach nur ein Nein-Reflex. Und das hat mich echt ziemlich beschämt, weil ich theoretisch ja geglaubt habe, dass das Leben mit Jesus was Aktives ist. Und dann habe ich entschieden, ich muss den Reflex loswerden, indem ich einfach immer Ja sage. Und jetzt stehe ich da. Was herrlich ist. Ich habe nicht immer Ja gesagt dann. Aber zeitlang habe ich es wirklich gemacht, um das loszuwerden, dieses automatische Nein. Da habe ich einmal eine Rosskur gebraucht, glaube ich. Einfach automatisch immer Ja sagen. Eine Zeit lang halt. Dann muss man schon wieder abwägen mit der Zeit. Nein, mach mit in dem Haus als sein Baustein und dann wechselt das Bild. Und dann sind wir nicht mehr nur die Steine von dem Haus, sondern wir sind auch die Priester, ein heiliges Priestertum. Also im Neuen Testament ist jeder, der an Jesus glaubt, Priester und Priesterin. Es gibt keine Zweiklassengesellschaft. Es gibt nicht die Konsumenten und die Produzenten der Gemeinde. Die heiligen Priester, die näher dran sind bei Gott und irgendwie für uns das checken mit Gott. Das gibt es nicht im Neuen Testament. Alle sind eine heilige Priesterschaft. Da im ersten Petrusbrief steht es, schwarz auf weiß. Also mach mit irgendwo, lass dich irgendwo mit einbauen und dann ist das Nächste, was wir sind, Gottes Besitz. Und das klingt am Anfang ein bisschen komisch, man, wer will schon ein Besitz sein, aber es ist cool. Da steht in Vers 9, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Das sind zwei Verse voller Anspielungen aufs Alte Testament. Total voll mit so Zitaten aus dem Alten Testament, wo man sich denkt, ist ja ein bisschen irre. Aber es ist die ganze Zeit eigentlich jetzt schon so dahin gegangen, weil nämlich da sind Zitate aus dem Alten Testament, da wird was von Israel aus dem Alten Testament auf die Gemeinde angewandt, da wird was angewandt, da wird was angewandt, da ist der Exodus dabei, da ist das Passafest dabei, da ist das Wandern durch die Wüste dabei, dann haben wir da den Tempel Gottes dabei und jetzt sind wir da bei diesen Versen 9 und 10, was noch voll viel voller ist irgendwie, wo zum Beispiel jetzt aus 2. Mose 19 zitiert wird. Das Volk Gottes, Gott hat es befreit aus Ägypten und durchs Schilfmeer durch, ein bisschen in der Wüste, haben sie schon ein bisschen Wüstenerfahrung gemacht. Und jetzt sind sie am Sinai angekommen, Gott will den Bund machen mit ihnen und sagt zu ihnen, 2. Mose 19, die Verse 4 bis 6, sagt er zu ihnen das, was da steht. Wenn ihr da jetzt in meinen Bund einsteigen werdet, dann werdet ihr ein Volk zum Besitztum sein, eine heilige Priesterschaft, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Sagt Gott zum Volk im Alten Testament am Sinai. Das wird passieren. Und im Alten Testament passiert es nicht. Sie sagen, nein, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht auf den Berg aufgehen, wir schicken den Mose rauf, jemand anderer soll es für uns tun. Man fragt sich, wann ist das jemals wahr geworden? Jetzt auf einmal, da im ersten Petrusbrief ist es da. Ihr seid's. Da ist es jetzt wahr geworden. Ihr seid dieses Volk Gottes, gigantisch. Er hat das gemacht und das ist, ihr seid was ganz Besonderes für Gott, weil das, was da beschrieben wird mit Besitz, das ist natürlich, Gott gehört alles auf der Welt, der Stuhl, auf dem du sitzt und jedes Luftmolekül, alles gehört Gott. Aber bei manchen Sachen sagt Gott, na, auf das lege ich besonders viel Wert. Am besten kannst du das mit deiner Zahnbürste vergleichen. Jeder hat hoffentlich eine. Aber du teilst sie doch nicht normalerweise. Hoffentlich. Oder? Du passt darauf auf. Das ist meine Zahnbürste. Die gebe ich nicht einfach her. Ist besonders wertvoll für mich. Also, der Vergleich hinkt, weil Gott uns nicht braucht zum Zähneputzen. Er braucht uns zu gar nichts. Aber er liebt uns so besonders, dass er uns nicht teilt. So wichtig sind wir für ihn. Es sind seine Babys, seine Bausteine und sein Besitz. Und das finde ich echt gigantisch, wie er uns sieht. Das ist unsere Identität. Denke klar darüber, wer du bist. Das ganze Leben ist betroffen. Die ganze Weltgeschichte hat einen Einfluss auf unser Leben. Unser ganzes Leben spiegelt den Vater wieder. Wie wir miteinander umgehen, ändert sich, wenn wir zur Familie von Gott gehören. Und jetzt sind wir hungrig nach dem, was uns wachsen lässt. Wir machen mit da, wo er uns haben will. Das muss er sagen, wo. Und er gibt uns nicht her. Er möchte, dass wir ihm so besonders gehören und dass wir ihm, dass wir überall das bekannt machen, wie er ist. Dass wir die Tugenden dessen verkündigen. Also, dass wir überall sagen, wie toll Gott ist. Also, diese Worte, die kommen schon auch vorher schon vor, dass wir Worte sagen, nicht nur in 3 Vers 15 ist dieses Thema da, dass wir Worte sagen. Aber in 3 Vers 15, da sagen wir nochmal besondere Worte, kommt mir vor. Das ist für mich noch wichtig, dass wir kurz diesen Vers anschauen, weil nicht unser Leben verherrlicht Gott, aber schauen wir nochmal auf diese Verse in Kapitel 3, Verse 14 bis 16, wie sich das dann auswirkt, wenn wir als leidende Gemeinschaft mit Fragen aus der Umwelt konfrontiert werden. Also zwischen dieser gigantischen Identität und wie wir klar darüber denken, da ist ja da 1, Vers 13, dass wir in die Gänge kommen sollen und jetzt anders darüber denken, wer wir sind. Ja, zum Beispiel bei mir, ich habe ja immer theoretisch gedacht, dass ich mitmachen soll, aber in Wahrheit habe ich gedacht, naja, so wichtig kann es wieder nicht sein, weil sonst würde ich es ja tun. Und jetzt denk mal klar, ist es so oder nicht? Und ja, es ist so, also ich sage jetzt mal ja, das war halt damals bei mir so. Denke klar. Und dann entspringt ein Leben aus diesem neuen Denken. Wir leben im Staat als vorbildliche Bürger. Wir machen nicht überall mit, aber wir halten uns an die Gesetze. Wir leben in der Arbeit. Wir machen unseren Dienst, auch wenn es schwierig ist, weil wir haben einen, der für alle zum Sklaven worden ist. Und dem folgen wir nach. Aber wir sind natürlich keine Sklaven. In der heutigen Zeit ist voll okay zu kündigen, wenn man einen Chef hat, der einen fertig macht. Das haben die damals nicht können. Deswegen haben sie dort bleiben müssen. Aber er sagt sogar denen, versuch doch dein Leben von dieser Befreiung und dieser Erlösung von deinem Vater zu sprechen. Und auch in der Ehe, wenn Menschen miteinander verheiratet sind und ein Partner wurde gläubig, dann soll man auch durch sein Leben versuchen, den anderen Partner zu gewinnen. Aber wenn beide gläubig sind, dann sollen die miteinander beten. Dann sollen die gleiche Ehre haben als Miterben der Gnade des Lebens. Also christliche Ehemänner gehen mit ihren Frauen ganz anders um, wie Menschen sonst in der damaligen Gesellschaft. Die geben denen Wert und Ehre. Ja, und Gott sagt, und wenn du das nicht machst, dann höre ich dir nicht mehr zu beim Beten. Ja, das steht da. Kein Wunder, also das ist natürlich nicht die einzige Motivation, sondern die Christen haben einfach anders gelebt. Die haben anders, sind anders miteinander umgegangen. Und dann sind sie als Gemeinde, als Gemeinschaft in Reibung gekommen. Da hat es Leute gegeben, die ihnen Böses wollten, sie sollen das Gute suchen. Leute gegeben, die sie verfluchen, sie sollen segnen. Und dann hat es Leute gegeben, die ihnen Fragen stellten. Warum hast du diese Hoffnung? Das lautet wahrscheinlich die Frage, nachdem man das beobachten kann. Die leben da so ganz anders. Und was sagt er dann? Da sagt er dann in 14, seid nicht bestürzt. fürchtet nicht ihren Schrecken, seid nicht bestürzt. Also bei all dem Gegenwind, das die Leute erleben und das bei uns ja lange nicht so dramatisch ist, sagt er, Furcht gibt es da nur als Ehrfurcht Gott gegenüber in dem Brief. Okay? Fürchte dich nicht, sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Das ist immer der erste Punkt. Wer ist denn da in meinem Herz die Nummer eins? Jesus. Und deswegen muss ich mich auch nicht fürchten. Wenn mein Herz voll ist mit Jesus, dann wird von dem Herz aus in alle Gliedmaßen dieses Leben von Jesus gepumpt. Dann lebe ich auch anders. Also halte den Herrn den Christus in euren Herzen heilig. Übrigens auch ein ziemlich arges Zitat aus dem Alten Testament. Im Alten Testament steht, haltet Jahwe in euren Herzen heilig. Und der Petrus geht einfach und sagt, haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Ist für ihn Jesus Gott? Ja, natürlich, Jesus ist Gott. Also das ist eine Stelle für Zeugen Jehovas zum Diskutieren. Jesus ist Gott, wirklich. Haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung. Also bereit sein zur, und da steht jetzt ein Wort, auf Griechisch heißt es Apologie. Polo. Zur Verantwortung steht jetzt da. Das ist eigentlich eine Verteidigungsrede vor Gericht. So wie der Sokrates, der angeklagt worden ist, da gibt es ein Buch von ihm, die Verteidigungsrede von Sokrates, die Apologie. Oder so wie Jesus angeklagt worden ist und er hat er sich verteidigt, hat auf die Fragen immer geantwortet, ja? Das hat er gemacht. So wie der Paulus vor Gericht gestanden ist und eine Verteidigungsrede gemacht hat, so sollen wir bereit sein, eine zusammenhängende Argumentation zu präsentieren. Bereit zur Apologie. Jedem gegenüber, der von euch Rechenschaft über die Hoffnung in euch fordert. Und was fordert er? Die fordern eigentlich, da steht da einen Logos, steht da, Text, wo Rechenschaft steht. Die wollen eine logische, zusammenhängende Antwort kriegen. Die wollen einen Grund hören. Das heißt, Christen sind bereit, die bereiten sich vor, die machen sich bereit, aber sie sind bereitwillig. Sie sagen, okay, ja, ich nehme mir jetzt die Zeit, um zu antworten. Beides. Und sie bereiten sich darauf vor, eine Antwort zu geben, die dem anderen irgendwie logisch vorkommt, zusammenhängend, überzeugend. Das ist auch interessant. Das ist nicht jetzt nur an verkopfte Spinner wie mich gerichtet, sondern an euch alle. Das wird einfach von jedem und jeder Gläubigen erwartet, dass man sich da ein bisschen vorbereitet. Es ist natürlich so, dass wir nicht alle Fragen beantworten können. Aber wir sollten, glaube ich, schon bereit sein zu sagen, warum, wenn jemand zu dir sagt, warum glaubst du das ganze Zeug, dann ist es nicht genug zu sagen, weil ich deswegen gut schlafen kann. Dann sagt der nämlich, ja, und ich wirf jeden Abend da Blätter ein, super. Da haben wir ja beide was Gutes gefunden. Oder es ist nicht genug zu sagen, ja, weil es gibt mir ein schönes Gefühl, wenn ich Lobpreismusik mache oder höre. Das ist wichtig. Freude ist wichtig, das haben wir ja gerade gesehen, 1. Petrus 1. Diese tiefe innere Freude auszudrücken, total wichtig. Aber das hilft ihm nicht, weil der sagt, ja, und ich habe diese Freude, wenn ich, jetzt kann jeder seine Lieblingsmusik einsetzen, anhöre. Bach oder irgendeine Heavy-Metal-Musik. Schön, dass wir beide Musik gern mögen. Na, du musst irgendwas sagen, was nur außerhalb von deinen Gefühlen in der Wirklichkeit verankert ist, in der der auch lebt. Okay, sowas wie zum Beispiel mit der Auferstehung. Wenn du sagen kannst, für mich ist das total überzeugend historisch, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und dann kannst du das vielleicht nicht alles abradeln, aber du kannst. Ich habe da ein paar Bücher mitgebracht. Ach, dass das jetzt nicht irgendwie angefangen hat zum Explodieren, wo ich da mit dem Mikrofon von der Box gekommen bin. Also könnte es zum Beispiel so ein dünnes Buch, aus gutem Grund heißt es, das mag ich total gern, kannst du euch dann noch anschauen, von Jürgen Spieß weitergeben. Der ist Historiker und schreibt über die Auferstehung. Kann jeder mal lesen selber und sich selber ein bisschen bereit vorbereiten auf solche Fragen. Oder, das ist sehr neu, das heißt kein Grund zur Skepsis, 8 Gründe für die Glaubwürdigkeit der Evangelien. Das finde ich total cool. Das ist ja ganz neu. Kann jeder mal sich ein bisschen schlau machen, ein bisschen vorbereiten. Es gibt, und manche wollen keine Bücher lesen, ist voll okay. Man kann auch Videos auf YouTube anschauen. Also es gibt eine Homepage zum Beispiel, die heißt Begründet Glauben.org. Begründet Glauben.org, das wird von Kollegen aus Deutschland betrieben. Da gibt es Videos zum Anschauen über Gründe für den Glauben. Ich habe eine Homepage, die heißt Begründet Glauben.at. Die hat es aber schon früher gegeben. Und die haben mich dann gefragt, ob sie das so nennen dürfen. Das ist für mich voll okay gewesen. Aber nur, dass ihr nicht denkt, dass ich das abgekupfert habe. Es war umgekehrt. Nur ihre Homepage ist viel besser wie meine. Aber da gibt es auch ein paar Ideen. Aber da gibt es keine Videos. Es gibt voll viele Möglichkeiten. Man muss nicht unbedingt ein Buch lesen. Ja, bitte. Also ich glaube, dass das voll wichtig ist, sowas zu sagen. Also ich würde jetzt niemals sagen, das ist alles wertlos und das, dadurch wird niemand sonst gläubig. Das ist voll wichtig, weil der Gesprächspartner wird dann vielleicht offen dafür, dass es für ihn auch möglich ist, Gott zu erleben. Okay, also das, und das ist wirklich viel, sehr, sehr viel wert. Das ist ja in der Apostelgeschichte, sieht man das ja, dass die Leute einfach oft erzählt haben, was sie erlebt haben. Aber sie haben nicht nur das gemacht. Sie haben auch gesagt, das Ganze ist wahr, weil Jesus ist auferstanden und wir sind Zeugen dafür. Oder er erfüllt die Schriften des Alten Testaments. Die haben noch mehr gesagt. Also ich glaube, wir brauchen diese Mischung aus dem, was ich erfahren habe mit Jesus, um zu zeigen, das ist wirklich real im Leben, in meinem Leben und das kann auch in deinem Leben real sein. Aber wir brauchen auch was jetzt nicht nur von mir abhängt. Weil sonst sagt er, ja, schön, dass du was gefunden hast, was dir. Und dann, wo du ein Gefühl gehabt hast, der Sicherheit oder des Friedens. Und dann sagt er, ja, und ich habe mal 10 Stunden lang meditiert zum Buddha und habe auch so einen Frieden gespürt. Es reicht nicht nur das Innere, aber das Innere ist auch voll wichtig und das würde ich niemals wegtun, weil das ist unsere Erfahrung der Erlösung. Wir erfahren das eben auch. Wir erfahren auch, dass Jesus uns nahe ist und uns Freude macht. Also ich würde niemals sagen, tu das nicht. Aber ich würde sagen, vielleicht kannst du noch andere Sachen dazu sagen, die nicht nur in dir selber sich abspielt, sondern außerhalb. Voll die coole Frage. Und ich finde eben, diese Art bereit zu sein, das zeigt schon, dass unser eigener Glaube nicht rein auf Gefühlen basiert, sondern auch durchdacht ist. Wir sollen auch in die Gänge kommen und den Motor im Kopf starten. Gott will ja, dass wir ihn auch mit unserem Verstand lieben, oder? Wo Jesus gefragt worden ist, was ist das Allerwichtigste im Leben? Hat er gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft und von ganzem Verstand. Dein Verstand ist auch, Gott, das Leben mit Gott ist ganzheitlich. Und er hat ihn mit deinem Gehirn geschaffen und er möchte, dass du es einsetzt, um ihn zu lieben. Das heißt also, unser Glaube kann auch nicht blind sein oder kopflos, sondern auch ganz ganzheitlich. Und genauso einen Glauben bieten wir anderen an, wenn wir bereit sind, wenn wir uns vorbereiten, ihnen irgendwelche Gründe dafür zu geben, warum es wichtig ist, Jesus zu vertrauen. Und wir laden sie ein zu dieser lebendigen Hoffnung. Wir haben diese gigantische Hoffnung, weil Jesus lebt. Wir haben eine gigantische Hoffnung auf ein Leben mit ihm. Wir haben eine Hoffnung, dass unser Weg durch das Leben gut ausgehen wird. Wir haben keine Hoffnung, dass es immer leicht wird bis dahin. weil das einfach befremdlich ist, anders zu leben, in einer neuen Familie mitzuleben, einen neuen Vater zu haben. Das befremdet sie, schreibt er in 1. Petrus 4, dass er nicht mehr mitmacht bei dem ganzen Strom der Heillosigkeit. Aber er wird uns durch alles hindurch zur Heiligkeit bringen. Das ist das Muster im Neuen Testament, also ich muss umgekehrt machen. Durch Leid zur Herrlichkeit. Das war bei Jesus so. Damit können wir vielleicht aufhören. Die Zusammenfassung vom Evangelium im 1. Petrus 3, Vers 18. Ein Vers, der das Evangelium zusammenfasst. Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Er ist durch Leid zur Herrlichkeit. Und jetzt ist er zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Das ist der Weg mit dem Herrn. So ist es. Er ist da mit uns im Leid, aber es ist nicht immer leicht. Und wir leben da mit so einer Hoffnung, dass Menschen anfangen zu fragen, warum lebst du anders, warum hast du Hoffnung? Und dann sagt er uns, seid bereit, da was zu antworten. Das gehört dazu, zum Leben mit dem Herrn, ihn auch mit dem Verstand zu lieben. Und dann bringt er uns, so wie den Noah, durch Leid ins Leben. So wie der Noah in der Arche war und durch die schreckliche Erfahrung der Sintflut gerettet worden ist, so macht er das auch mit uns. Wir sind da sicher, weil unsere Rettung sicher ist. Weil er barmherzig ist, weil er der Gott aller Gnade ist. Und deswegen sagt er dann am Ende vom Petrusbrief, der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Gott hat alle Gnade und er arbeitet bei uns. Das Beste in dem letzten Vers, Kapitel 5, Vers 10, ist ja, sind ja die Worte er selbst. Gott schickt seinen Segen nicht, sondern er bringt ihn. Er selbst ist da bei euch im Wirken. Der Gott aller Gnade selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ich bete noch mit uns. Und dann müssen wir nicht die Pizzas kommen und dann können wir noch beim Essen weiterreden, wer gern möchte. Herr Jesus, wir danken dir, ja, dass du uns vorangegangen bist auf dem Weg, dass du uns Fußstapfen hinterlassen hast, denen wir nachfolgen können, so wie es im 1. Petrus 2 steht. Dass du selber unsere ganze Schuld aufs Kreuz genommen hast. Dass wir frei werden, heil werden. Dass wir jetzt einen Hirten haben, der auf uns aufpasst. Einen, der es gut mit uns meint. Einer, der selbst kommt in unser Leben, um uns festzumachen, zu stärken, zu gründen. Herr, wir loben dich dafür, dass du unser ganzes Leben ja, in deine Hände nimmst und verwandelst, dass unser ganzes Leben neu wird im Licht deiner Auferstehung, im Licht deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit. Herr, wir bitten dich, hilf uns klar zu denken darüber, wer wir sind. Hilf uns, neu zu leben, anders zu leben, voller Hoffnung. Hilf uns, bereit zu sein, Menschen zu helfen, durch unsere Worte auf dich hinzuweisen, das Evangelium weiterzusagen, aber auch überzeugende Gründe dafür zu sagen, warum das wahr ist. Hilf uns, dir zu vertrauen, dass du uns sicher an dein Ende bringst. Herr, mach weiter damit, mit dieser Gnade in unserem Leben. Amen.